Ja, eben haben wir von dem Apostel Paulus an die Christengemeinde in Rom gerichtet, ermutigende, aufbauende, ein wenig mahnende Worte gehört zum Verhalten von Christen gegenüber Mitmenschen. Der Predigttext schließt sich genau hier an. Ich möchte aber beginnen mit einigen uns zum Teil gut bekannten Sprichwörtern. Hört es euch einfach mal an. Rache ist süß. Der Ehrliche ist der Dumme. So du mir, so ich dir. Auf einem groben Klotz gehört ein grober Keil. Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Gute Mädchen kommen in den Himmel, böse kommen überall hin. Und noch von Wilhelm Busch: Das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, das man lässt. Ja, liebe Gemeinde, was ist böse und was ist gut? Wenn wir uns die Zeit nehmen würden, jetzt Definitionen dazu zu sammeln, gäbe es wahrscheinlich so viele Definitionen wie Menschen in diesem digitalen Raum. Wir haben in der eben gehörten Lesung die Worte gehört: Verabscheut das Böse und haltet am Guten fest. Ja, ich meine zu wissen, was böse und was gut ist, nur um dann mit ernüchterndem Schrecken festzustellen, in mir steckt beides. Und zwar erlebe ich das ständig, ähnlich wie Paulus es im 7. Kapitel des Römerbriefs formuliert. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und am vergangenen Sonntag hat auch Helge Keil in seiner Predigt gesagt, es gibt keinen Menschen, der es schafft, nur Gutes zu tun. Hören wir mal, was Paulus weiter dazu sagt, eben aus diesem Brief Kapitel 12. Ich mache weiter mit Vers 17. Vergeltet Böses nicht mit Bösem. Habt anderen Menschen gegenüber nur Gutes im Sinn. Lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit das möglich ist und es an euch liegt. Nehmt nicht selbst Rache, meine Lieben. Überlasst das vielmehr dem gerechten Zorn Gottes. In der Heiligen Schrift steht ja, die Rache ist meine Sache. Ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Im Gegenteil, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Und wenn du das tust, häufst du glühende Kohlen auf seinem Kopf. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Paulus hatte die Gemeinde in Rom nicht gegründet. Er hatte jedoch vor, nach seinem Besuch in Jerusalem über Rom weiter nach Spanien zu reisen, aber unbedingt hier in Rom diese Gemeinde zu besuchen. Aber eine weitere Reise nach Spanien, dazu kam es nicht, denn in Rom kam er ja bekanntlich als Gefangener an. Und da starb er wohl auch. Die christliche Gemeinde in Rom erfuhr seitens ihrer Umwelt viel Hass und auch Verfolgung. Da kamen wahrscheinlich fast täglich Situationen auf, die die Hand in der Tasche zur berühmten Faust werden ließ. Böse Reden, böse Taten von Mitbürgern der Stadt schrien nach Vergeltung. Nicht, weil man den Frieden nicht wollte, aber wie soll man mit anderen in Frieden leben, wenn die anderen das nicht wollen? Diesen Zustand wollte Paulus wohl so nicht stehen lassen. Nach den ersten 11 Kapiteln dieses Briefes, in denen er viel Theoretisches über Gerechtigkeit, Gnade und Glauben schreibt, da schließt er Kapitel 11 mit den Worten: Denn er, Christus, regiert in Herrlichkeit für immer. Amen. So, da wäre für mich Schluss. Aber er fügt mit den Kapiteln 12 bis 16 noch einen verständlichen und sehr hilfreichen Nachtrag hinzu, zum Teil mit Sinnsprüchen, die vielen Christen zu Lebenslosungen geworden sind. Zum Beispiel: Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Oder: Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden, haben wir auch eben gehört. Oder: Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und dazu noch am Schluss unseres heutigen Textes die Magna Carta des Christseins: Lasst dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Einige Male zitiert Paulus in unserem Textabschnitt fast wortwörtlich aus dem Buch der Sprüche im Alten Testament, sowie aus dem fünften Buch Mose. Einfach ein Zeichen dafür, dass ihm für die Urchristen die Verknüpfung zur jüdischen Heiligen Schrift sehr hohe Bedeutung hatte. Einen Satz möchte ich ganz kurz hervorheben, weil er schwer ist zu verstehen. Wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, häufst du glühende Kohlen auf seinen Kopf. Ja, glühende Kohlen symbolisieren das brennende Gefühl von Scham und Reue. Das Bild mit den glühenden Kohlen ist im Alten Testament auch ein Symbol für die heilende und reinigende Gegenwart Gottes. Im alten Ägypten trug ein büßender Mensch als Zeichen seiner Reue ein Kohlebecken mit glühenden Kohlen auf dem Kopf. Und damit, seit ich das weiß, da wird meine naive Vorstellung noch aus Kinderzeiten, ich dürfte ja Rache gegenüber meinem Feind üben, indem ich ihm mit brennender Glut die Kopfhaut ordentlich versenge. Zum Glück ist dieses Bild zunichte gemacht. Eine unerwartete Freundlichkeit, wie zum Beispiel Essen und Trinken verabreichen, beschämt meinen Feind. Und im besten Fall schlägt sein Fehlverhalten in Versöhnung um. Ja, das nur so nebenbei zu diesem etwas unverständlichen Metapher. Der Predigtabschnitt begann mit: Vergeltet Böses nicht mit Bösem. Habt anderen Menschen gegenüber nur Gutes im Sinn. Luther übersetzt das so: Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Die neue Genfer Übersetzung ist noch präziser. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Böses gibt es seit Menschengedenken. Und mit der technischen Entwicklung hat sich im letzten Jahrhundert und besonders rasant in den letzten Jahrzehnten die Möglichkeit des Menschen, Böses zu tun, stark gesteigert. Den Eindruck habe ich zumindest. Unser Potenzial zum Zerstören ist einfach ins Unermessliche gestiegen. Und jede und jeder erfährt Böses aber anders. Trotzdem immer als bedrohlich. Die einen schlagen prompt zurück und zahlen Gleiches mit Gleichem heim. Andere suchen hinterlistige Wege, Rache zu üben. Noch andere ducken sich, versuchen sanftmütig zu bleiben, erleiden lieber Unrecht, als sich zu wehren, bis hin zur absoluten Ohnmacht. Ja, und lange Zeit haben Täufer, Mennoniten, sich als wehrlos verstanden. Gar nichts tun, so verstand man das mit die andere Backe hinhalten. Ein Pfarrer erzählt von einem Besuch bei einer neu hinzugezogenen Familie in seiner Gemeinde. Er erfuhr, dass der Sohn so sehr von ein paar Rabauken in der Nachbarschaft drangsaliert wurde, dass er gar nicht mehr nach draußen gehen wollte. Der Pfarrer wundert sich: Du bist doch groß und kräftig. Wehrst du dich nicht? Die Mutter erklärt: Unser Michael tut sich schwer mit dem Wehren. In der Bibel steht doch auch, dass man nicht zurückschlagen soll. Vergeltet Böses mit Gutem oder so ähnlich. Und plötzlich erinnert sich der Pfarrer an seine Kinderzeit als schmächtigen Pastorensohn, täglich den Hänseleien der Stärkeren ausgesetzt. Und wie er sich damals mit unerwarteten kräftigen Hieben bei den ruppigen Mitschülern Respekt schaffte. Jetzt beim Besuch bei dieser Familie sagt er ganz unbedacht zu Michael: Mann, wenn dir das passiert, dann lass doch die Fäuste fliegen, auch wenn's die Bibel anders will. Oh, gesagt ist gesagt, sein Konfirmand richtet sich offenbar danach, blüht auf und wird munter und sogar übermütig und genauso laut wie die anderen. Und der Pfarrer fragt sich: Ist das die Strafe dafür, dass ich ihm geraten habe, sich nicht nach der Bibel zu richten? Der Pfarrer mag es drehen und wenden, wie er will, er kann Bibelwort und Lebenspraxis nicht voll in Deckung bringen. Ich erinnere mich, wie die inzwischen verstorbene Ilse Schmidt aus der Gemeinde München mal in einer Mitgliederversammlung des Verbandes sagte: Leute, Jesus lehrt uns nicht Wehrlosigkeit, sondern er lehrt Gewaltlosigkeit. Allein indem ich jemanden, der oder die mich verbal angreift, direkt in die Augen schaue, wehre ich mich doch schon. Diese Worte von Ilse waren damals für mich wie eine Befreiung. Macht Paulus etwas anderes, wenn er aus dem Buch der Sprüche zitiert: Wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen? Im Übrigen, wir sind eher zum Frieden, zum Böses mit Gutem zu ersetzen bereit, wenn wir um die Freiheit, uns kreativ wehren zu können, wissen, als wenn wir auf die Roheit unserer Mitmenschen nur mit versteckter Wut und krankmachendem Groll reagieren. Paulus selbst machte eine einschneidende Bemerkung zum Thema: Lebt mit allen Menschen in Frieden. Und er fügt hinzu: Soweit das möglich ist und es an euch liegt. Ich betone vielleicht anders: Und soweit es an euch liegt. Er stellt im Römerbrief keine langweiligen und unrealistischen Ratschläge, sondern er setzt die damalige Gemeinde und uns heute in eine Spannung, in eine richtige Spannung hinein, die jede und jeder zwischen Bergpredigt und Realität finden muss und ich füge hinzu, finden darf. Im Grunde genommen fordert der Römertext heraus, radikal zu sein. Radikal liebend, ohne die Hoffnung, dass es etwas bringt. Ohne die Hoffnung auf Erfolg. Denn vielleicht wird die Spirale der Gewalt durch Gutes unterbrochen, eventuell sogar beim Stillen von Hunger und Durst, aber rechnen dürfen wir nicht damit. Mein gutes Handeln soll nicht berechnend sein im Sinne von, wenn ich der Feindin oder dem Feind eine warme, stärkende Suppe gebe, hat sie oder er ihre feindliche Haltung mir gegenüber für immer einzustellen. So funktioniert das eigentlich nicht. Und eine Geschichte aus dem Alten Testament darf das an dieser Stelle illustrieren. Aus 1. Samuel 24. David hatte sich samt seinem Heer hinten in einer Höhle vor seinem Verfolger König Saul versteckt. Plötzlich trat Paul selber, wahrscheinlich auch mit einem Teil seines Heeres, in die Höhle. Vor Übermüdung legten sie sich hin und schliefen ein. Und eine Stimme sprach in Davids Herzen, jetzt ist der Augenblick gekommen, da du ihm alles Böse heimzahlen kannst. Gott hat ihn dir in die Hände gegeben. Kein Zweifel, Saul war David ausgeliefert. Mit einem Schwerthieb konnte dieser sich von seinem Verfolger befreien, könnte er. Fest nahm David sein Schwert in die Hand und schlich leise an Saul heran. Da lag der ihm alles genommen hatte, Ehre, Familie, Heimat. Jetzt war der König, sein größter Feind, in seiner Hand. David beugte sich vor und hieb einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Seine Männer waren empört, wie konntest du nur diese Gelegenheit verpassen? Sie ahnten nicht, dass David in diesem Augenblick seinen größten Sieg errungen hatte. Er hatte buchstäblich das Böse überwunden. Bei der darauffolgenden Begegnung mit Saul musste Saul selber bekennen, du bist gerechter als ich. Du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Und David antwortete, der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Er selbst soll dich dafür strafen, was du mir antust. Ich aber werde mich nicht an dir vergreifen. Ja, leider hielt diese Reue Sauls nicht lange vor. Und Saul machte sich erneut auf den Weg, David zu töten. Und das ging so immer wieder weiter, bis Saul in einem Krieg gegen die Philister selber den Tod fand. Paulus nimmt das Thema der Rache auf und zitiert wieder aus der alten Schrift. Gott spricht, mein ist die Rache, ich werde Geltung üben. Gott allein steht es zu, alle Feindschaft gegen die Liebe zu überwinden. Wir aber sollen uns nicht von den Verhältnissen zwingen lassen, etwas zu tun, was falsch ist, nämlich Böses mit Bösem zu vergelten. Sonst lassen wir uns von den Umständen knechten. Denn wir werden bei der Vergeltung nicht frei. Der Philosoph Sir Francis Bacon sagte mal, wer nach Rache strebt, hält seine eigenen Wunden offen. In allem, was Paulus zur Überwindung von Bösem in unserem heutigen Text sagt, beschreibt er Jesus, obwohl er ihn weder hier noch in den Zeilen davor explizit erwähnt. Aber wir hören Jesus aus den Worten, der Berg- bzw. Feldpredigt. Ein Teil haben wir vorhin von Ursula gehört. Wir spüren seine Liebe für die Menschheit. Wir dürfen als Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu Abbilder, quasi seine Ikonen werden. Viel Kreativität ist gefragt, um Konzepte der Entfeindung zu entwickeln, um aus Verstrickungen an Hass bzw. Rachefantasien herauszukommen. Ich denke, diese Organisation Täter-Opfer-Ausgleich ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Ein kleines Beispiel aus meiner Vergangenheit. Vor circa 40 Jahren geschah es, dass meine Nachbarin, mit der ich doch bis dahin ein so freundschaftliches Verhältnis gehabt hatte, dass diese Nachbarin einen riesigen Zorn auf mich bekam, weil ich mich weigerte, einen Tratsch aus der Nachbarschaft weiterzugeben an sie. Sie wusste, dass ich etwas über jemand wusste, das sie nun wissen wollte. Ich erklärte, dass ich das Gewünschte nicht weitertragen möchte, woraufhin sie mir die Freundschaft kündigte, nicht mehr mit mir sprach, kein Gruß mehr, nichts. Was tun als Nachbarn? Natürlich sahen wir einander, schließlich grenzten unsere Grundstücke ohne Zaun oder Hecke aneinander. Und ich wusste mir nicht anders zu helfen, als sie weiterhin zu grüßen. Einige Monate lang kam auf meinen Gruß keine Reaktion von ihr, wenn wir uns im Garten sahen. Eines Tages hörte ich auf mein Grüß Gott, Frau X, ein ganz leises Grüß Gott. Und das blieb eine Weile so, bis das ganz leise allmählich hörbarer wurde. Und dann ebenso allmählich tasteten wir uns aneinander ran und konnten dann eines Tages wieder freundliche Höflichkeiten austauschen. Noch heute bin ich Gott dankbar, dass er mir diese Idee des Grüßens schenkte. Zumindest nahm ich die Idee von ihm als Geschenk an. Paulus sagt in diesem Brief an die römischen Christen nicht, tut nichts. Er rät einfach andere Wege, als die der Rache und Vergeltung zu gehen. Neue Akzente zu setzen, dem Bösen etwas Konstruktives entgegenzusetzen, dem Guten zuzutrauen, dass es stärker ist als das Böse. Das ist nichts für Feiglinge. Aber damit machen wir uns einen Weg, den Gott durch Jesus Christus vor uns gegangen ist. Katharina von Siena, eine Mystikerin und Theologin aus dem 14. Jahrhundert, betete einst: Herr, hilf mir, dass ich bei meinen Mitmenschen nicht auf das sehen muss, was sie mir in böser Absicht antun, sondern auf die Schönheit ihrer Seelen. Auf die Schönheit ihrer Seelen. Amen. Ja, lasst uns eine Minute Zeit der Stille halten und dann hören wir und singen auch mit, wenn wir wollen, nochmal das Lied, wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu, im Gesangbuch Nummer 501.